Herzlich willkommen zum täglichen Sportpodcast. Und wow, wir sprechen ja bei diesem Podcast die Zeit viel wohl dazu. Und gestern war ja der erste Tag nach der kleinen Pause, der dreitägigen Pause über Weihnachten. Und im vorletzten Spiel der Abendsession hatten wir mal einen deutschen Teilnehmer. Der einzige, der übrig war, Gabriel Clemens, der den zweiten deutschen Teilnehmer Nico Kurz eliminiert hat, gegen den amtierenden Weltmeister Gabriel Peter White natürlich. Ja, was soll man zu diesem Spiel sagen? Gabriel Clemens besiegt den Weltmeister 4:3. Er sagt, er war der Außenseiter, hat damit nie gerechnet und ihm fehlen die Worte, hat er danach im Interview gesagt. Es war fantastisch. Der erste Satz, wir gehen jetzt mal Satz für Satz durch. Sehr guter Satz von Peter White. Er startet im ersten Satz mit einem 103er Average. Nutzt eine Chance aus, wo Gabriel Clemens, glaube ich, drei Darts auf Doppel 18 liegen lässt, prägt einmal, gewinnt den Satz 3:1. Der zweite, der war wiederum sehr gut von Gabriel Clemens, 108er Average. Und wenn du ein 108er Average ins Brett feuerst, mit einer Checkerquote von 60%, sprich 3 von 5, dann sagt das so einiges aus über dein Niveau, welches du da gespielt hast. Der dritte Satz, ja, der geht auch an Gabriel Clemens. Auch diesen gewinnt er glatt 3:0, auch hier ein sehr hohes, beziehungsweise gut, kein sehr hohes Niveau, was Scoring angeht, allerdings was die Checkout-Quote angeht, 75%. Peter White auch in diesem Satz mit 0 von 9 auf Doppel. Der vierte Satz, der geht dann wiederum an den Schotten. Und da war ein sehr spannender Moment. Peter White checkt die 98 zum 2:2. Das ist nicht der spannende Moment, denn Gabriel Clemens lässt da zwei Darts auf die Doppel 16 liegen. Und somit kommt Peter White überhaupt dazu, dass er noch dieses Set gewinnt. Das war das Problem. Sonst hätte Gabriel Clemens zu diesem Zeitpunkt bereits 3:1 geführt. Und mit einer 3:1 Führung sieht natürlich alles anders aus. So steht es am Ende 2:2. Allerdings holt er sich dann den fünften Satz. Und das mit einem 103er Average. Peter White feuert auch ein 107er Average ins Brett. Allerdings hatte Gabriel Clemens das Glück, darauf kommen wir gleich im siebten Satz mal zu sprechen, die ungeraden Sätze anfangen zu dürfen, sprich hier durfte er anfangen, hat seine Anwurfflex einfach souverän runtergespielt. Der letzte Satz, da hat man das Gefühl gehabt, Peter White schaltet jetzt seinen Motor ein, Gabriel Clemens spart Kräfte um möglichen siebten Satz, denn Peter White zündet ein 110er Average ins Board, der beste Set an diesem Abend. Keine Chance für Gabriel Clemens, der nur ein 94er Average spielt, eine Chance aufs Doppel liegen lässt. Und dann kommen wir zum siebten Satz und der war... Aber wenn ich daran schon denke, Gabriel Clemens spielt überragenden Darts. Er geht 1:0 in Führung. Peter White gleicht aus zum 1:1. Und dann kommt der entscheidende Moment. Gabriel Clemens hat, glaube ich, 86 Rest. Trifft das Bullseye allerdings nicht und stellt sich damit 8. Ah nee, da komme ich jetzt durcheinander. Auf jeden Fall trifft er das Bullseye nicht und lässt Chancen liegen. Peter White hat somit 4 Chancen auf Doppel. Zum einen dieser einen, der schon vor Gabriel Clemens hatte, dann nach Gabriel Clemens Chance Nummer 3 auf Doppel 8, Doppel 4. Vergibt alle. Gabriel Clemens nutzt seine zwei Darts, die er hat, und haut das Ding rein 2:1. Peter White bringt dann auch seinen Anwurfleck durch und steht auf 2:2. Dann haut Gabriel Clemens was ins Board. Er startet das Entscheidungsdeck. Es gibt ja, wie gesagt, keine Two-Clear-Legs-Regel mehr. Was ich sehr kritisch empfinde, denn dieser hat diesen Sport echt cooler gemacht, das muss man wirklich sagen. Hat man gemacht, da man dachte, dass Fans da sind und die Züge fahren ja sehr unregelmäßig ab einer gewissen Uhrzeit in London. Deswegen wollte man, dass die Fans immer pünktlich nach Hause kommen, was völlig verständlich ist. Jetzt ist es leider so, dass das nicht hilft. Gabriel Clemens auf jeden Fall startet mit einer 58, Peter White startet mit einer 140, 361, 443. Gabriel Clemens 140, Peter White 100. Gabriel Clemens nochmal 140, hat somit 164 Rest. Peter White mit einer 130 den letzten aufs Bullseye getroffen. Sprich 131 zu 164. Gabriel Clemens tritt ans Board. Triple 20, Triple 18. Verpasst einen Darts aufs Bullseye. Trifft die 12, 38 Rest. Peter White macht gar nichts raus. Trifft dann eine 24. Gabriel Clemens hat 38 Rest, 6. Er geht nicht auf die Doppel 19, sondern haut sie in 6. Doppel 16, drin ist er. Gabriel Clemens steht im Achtelfinale. Wow, Was muss man zum Spiel sagen? Er hat natürlich das Game durch die Doppelquote gewonnen. 15 von 33 aufs Doppel, 45%, eine sehr, sehr gute Quote. Peter White wiederum nur 14 von 44. Er hat in wichtigen Momenten, war er nicht da. Besonders das eine, wo ich gerade angesprochen habe, wie er auf 4 Darts auf Doppel liegen lassen hat. Das war sehr schlecht, beziehungsweise war sehr schädigend. Gabriel Clemens macht das Ding aus und ich weiß immer nicht, was du sagen soll, denn ein deutscher Darts-Fan, wie ich es bin, ich verfolge jetzt den Dartsport, glaube ich, seit 8 Jahren. Das ist der größte Tag in der deutschen Darts-Historie. Ein Spieler, der den Weltmeister beim größten Turnier rausholt. Unfassbar. Und da kann man eigentlich nur Gratulation sagen. Und was er da gespielt hat, besonders im Decider-Leg, wo er fast die 164 rausnimmt. Fantastisch. Ein großer Tag in der Darts-Geschichte von Deutschland. Das kann man dann zum Glück zuerst noch sagen. Gehen wir auf die anderen Spieler ein. Christopher Tyci, das wird der nächste Gegner von Gabriel Clemens im Turnier werden. Besiegt Whitlock 4-0. Ein bisschen deutlich, wenn man nur aufs Ergebnis guckt. Die Sätze an für sich waren jetzt ziemlich knapp. Also es war kein Spiel auf hohem Niveau. Whitlock sah mit dem höheren Average insgesamt. Jeden Satz habe ich knapp verloren. Am Ende gewinnt Ratajski hat 4-0, was sich knapp anhört, hätte allerdings auch anders ausgehen können. Ryan Searle, der Mann, der die Zeit wirklich sehr, sehr gute Darts spielt und auch allgemein bei WMs gute Auftritte hinlegt, besiegt Kim Albrecht mit 4-2. Stand zwischenzeitlich 2-2. Weil Albrechts Schwächephase von Ryan Searle diese zwei Sätze hier verloren hat, war er wirklich sehr, sehr schlecht. Ich kann mal kurz gucken, wann die beiden Sätze waren. Genau, Satz 2, da hat er einen 97 Average gespielt, hört sich nicht schlecht an, war es auch nicht. Allerdings 0 von 5 auf Doppel, da nutze ich Schwächephase aus. Und in Satz Nummer 5 muss es gewesen sein, genau, spielt er nur einen 83 Average. Sprich, gegen Heibrecht nutzt die Schwächephasen aus, allerdings sind die Stärkephasen vom Sir besser als die Stärkephasen von Heibrecht. Und deswegen gewinnt Ryan Sir am Ende dieses Game. Double Trouble hatte auch Jermaine Vatimena, denn der traf nur 14 von 16 auf Doppel 25% und wiederum Dimitri Vandenberg zündet den Motor nicht wirklich auf 180. Allerdings gewinnt am Ende, gute Doppelquote wie bei Gabriel Clemens, 12 von 26 gewinnt am Ende 4-0, auch das sehr deutlich, allerdings hier deutlicher als im ersten Spiel zwischen Ratajski und Whitlock am Tag. Das war da schon deutlich, deutlicher. Vatimena gewinnt am Ende 4 Lecks. Ja, Vandenberg musste doch nicht sein höchstes Niveau spielen, hat es deswegen auch nicht gemacht. Ein weiteres grandioses Match vor dem Krimi zwischen Peter White und Clemens hatten wir zwischen den, man kann schon sagen, guten Freunden Kyle und Clayton. Beide die großen Tür-Homies und beide dieses Jahr einen riesen Step gemacht. Clayton mit Gervin Price den World Cup of Darts gewonnen. Auch individuell ein paar Schritte gemacht, der hat gesagt, it was not mean to be, es sollte einfach nicht sein. Und Kyle, magischer Moment war sein Finish zum 4-3 Sätzen im Decider-Leg. Clayton hat 60 rechts, Kyle hat 100 rechts, trifft den ersten nun die 20, spielt dann Tops und nimmt 100 damit raus, freut sich danach sehr. Die beiden nach sehr zärtlich, sehr nett zueinander. Clayton wünscht ihm nur das Beste. Wie gesagt, beide gute Freunde. Und am Ende hätten es beide gewinnen können. Beide einen knappen 92-Average gespielt. Kyle gewinnt am Ende 15 Lecks, Clayton 14. Beide dies Jahr einen riesen Schritt, wie ich finde, auf der Tour hingelegt. The Freddish, Clayton, wie gesagt, Turnier gewonnen. Kyle auch einen European Tour Titel, glaube ich, gewonnen. Und allgemein einen wichtigen Schritt in seiner Karriere gemacht. Den Motor gezündet hat zum Schluss Michael van Gerwen, denn er besiegt Ricky Evans mit einem 107er Average 4-0. Und wenn er so weiter spielt, sollte ihm keiner das Wasser reichen können. Allerdings würde ich hier nicht so viel drüber sprechen, es war ein Einzelmatch. Wir gucken auf die Spiele morgen. Dann haben wir José de Sousa gegen Mervyn King, sehr interessantes Match. Hatten wir schon mal letztens, da sehe ich die Sousa gleich vorne. Allerdings wissen wir aus dem Spiel gegen Max Hopp und auch von der Championship Finals, wozu Mervyn King imstande ist. Dirk van Dijvenbode gegen Adam Hunt sollte eine recht sichere Sache werden für Dirk van Dijvenbode. Nathan Espinel gegen Vincent van der Voort, auch das ist Favoritenrolle klar verteilt. Van der Voort will ich immer auf der Rechnung haben für eine Überraschung, nichtsdestotrotz sehe ich The Espinel. Spannendes Match dürfen wir, denke ich mal, zwischen Gary Anders und Mensur Suric erwarten. Da möchte ich hier nicht die klaren Favoritentolle verteilen. Bei Bryce Dolan wiederum schon, die geht an Bryce. Und bei Clan Durant sollte Baggish, wenn es normal läuft, auch besiegen. Sprechen wir noch kurz über andere Ereignisse. Zum einen über die DEL. Wir Spiele von Samstag und Sonntag. Am Samstag besiegen die Adler Mannheim in Straubing 3:0. Am Sonntag besiegt Ingolstadt die Augsburg Panthers mit 5:1. Ziemliche Klatsche für die Panthers. Durfte man nicht unbedingt mit rechnen. Der hört die Rosters Iserlohn besiegen die Quizzies Wolfsburg 5:3. DEG kassiert eine bittere Niederlage gegen die Fischtau Penguins nach ihrem Overtime-Penalty-Shoot-Sieg gegen die Kölner Haie. 4:1 verlieren sie, obwohl sie nicht unbedingt das viel schlechtere Team war. Bei der U20-Nationalmannschaft hat Deutschland gegen Kanada mit 16:2 verloren. Basketball zum Schluss noch. Ja, die NBA, da ist einfach täglich schwer darauf einzugehen. Ich gehe auf die Spiele ein. Ich nehme den Podcast hier gerade um 3:30 auf. Zur Info, Orlando Magic hat bereits Washington Wizards besiegt, 120:113. Auch gestern schon besiegt, Russell Westbrook war in diesem Spiel out. Westbrook gestern mit einem sehr schwachen Spiel, hat er gesagt, die Niederlage geht auf ihn. Wie gesagt, nicht gut gespielt, das hat er am Ende selber eingesehen. Ist völlig okay dann. Da muss man bei den Wizards noch abwarten. Ich habe es hier im Powerranking, glaube ich, auf 8 gesehen. Ich glaube auch noch, dass da einiges von ihnen kommt, denn an dieses Team habe ich den Glauben nicht verloren. Die Pelicans besiegen die Spurs 98:95. Und die Brooklyn Nets, die wir so hochgelobt haben, weil sie die Celtics und die Warriors geplowoutet haben in ihren ersten beiden Spielen, verlieren gegen die Charlotte Hornets, die ihre ersten zwei Saisonspiele vorhin verloren haben, mit 106:104. Große Überraschung, auch hier Washington, auch hier, wie gesagt, eine riesige Überraschung, mit der man gar nicht rechnen durfte nach den letzten Spielen. Kyrie und KD, beide mit einem guten Spiel, versucht haben wir gerade den Boxscore hier zu finden, über das bereits absolvierte Spiel. Hier haben wir es. Kyrie mit geschmeidigen 25 Punkten. KD mit 29 Punkten. Allerdings PJ Washington mit 14. Gordon Hayward, erst gutes Spiel im Trikot der Hornets. 28 Punkte. 12:20 aus dem Feld. Überragende Quoten. LaMelo Ball, der Rookie, auf den wir alle ein leichtes Auge werfen, denke ich mal. Mit 6 Punkten. Andere Spiele, die gerade noch live laufen, sind zwischen den Cavaliers und Sixers. Und dieses Spiel können wir auch schon drüber sprechen, denn die Cavaliers gehen 3:0. 112:85 Führung hier, noch 5 Minuten auf der Uhr. Auch das Ding ist durch. Man hat in diesem Spiel auf Embiid Back-to-Back verzichtet, denn bereits gestern haben die Sixers gegen die Knicks gespielt und da gewonnen. Schwer dazu was zu sagen. Allerdings die Cavaliers 3:0. Gestriges Spiel war gegen die Detroit Pistons, was sehr... Das war wirklich ein schönes Spiel, denn Blake Griffin hat geil gezockt. Derrick Rose in entscheidenden Phasen mit vielen Turnovers, die das Spiel am Ende ruiniert haben. Allerdings bei den Cavaliers unter anderem Sexton mit einem sehr guten Spiel. Andrew Drummond, der es ein bisschen zu sehr forciert hat, aus meiner Sicht. Kevin Love, der das Herz der Mannschaft, welches zurückgekehrt ist, auch ein gutes Spiel, weil er einfach dieses Team führt. Und dieses junge Team, dieses junge Chor, welches wirklich vorliegt, scheint zu funktionieren. Die Cleveland Cavaliers gehen 3:0, das ist ein überragender Start. Überragenden Start hatten die Bucks eigentlich auch gegen die Knicks, denn sie haben geführt und jetzt liegen sie 87:113 gegen die New York Knicks hinten. Und da, die Knicks, haben wir ja schon öfters darüber gesprochen, habe ich im Power Ranking ganz unten gesehen, bleibe ich immer noch bei. Mich das schlechteste Team der NBA, RJ Barrett mit einem sehr, sehr guten Spiel. Bei den Bucks geht nicht viel, Middleton und Giannis, glaube ich, die Hälfte der Punkte erzielt. Der Rest, Supporting Cast, nicht anwesend gewesen. Kann passieren, allerdings trotzdem eine riesen Überraschung. Die Bulls und die Warriors duellieren sich gerade. Da sieht es gut aus für die Bulls. Dann müsste man über den Saisonstart der Warriors sprechen. Das machen wir woanders mal. Ich muss jetzt schauen, wie ich mit der NBA umgehe, denn da könnten wir nicht täglich drüber reden. Dafür ist täglich ein Spiel, das ist einfach too much. Wir sprechen über die BBL, denn da haben die Hamburg Towers eine 75:95 Klatsche gegen die Niners Chemnitz kassiert. Große Niederlage, welche nicht passieren darf. Allerdings ist die junge Mannschaft Hamburg für darauf getrimmt, wöchentlich Leistung abzurufen. Und wenn es einmal schief geht, kann das passieren. Chemnitz, die ich auch ein bisschen unterschätzt habe, gutes Team, haben ja die Pro A, die zweite Liga dominiert, am Ende wegen Corona direkt aufgestiegen. Die ersten Saisonspiele, das erste verloren, nach ein paar Blauts kassiert und dann gegen Lubo oder was passieren kann. Das letzte Spiel gewonnen, jetzt wieder gewonnen und das sieht mittlerweile gut aus. Lubo angesprochen, gegen Würzburg 87:72 gewonnen. Kreizer marschiert weiter 98:81. Telekom Baskets Bonn gegen BC Göttingen 102:87 für die Basketball Bonn, die wirklich immer eine gute erste Halbzeit hinlegen. Diesmal auch nicht im zweiten, im dritten und vierten Viertel verloren, dieses Spiel. wie Göttingen mit Riesenproblemen bisher in dieser Saison. Und das interessanteste Spiel am Abend, Bayern München gegen Borussia Bamberg. 84-70 für Bayern München. Da war das Interessante, dass die Trainer am Mikrofon angebunden waren, sprich man konnte sie hören. Das ist sehenswert auf Magenta Sport. Alba Berlin befindet sich der Trainer Aito in Quarantäne, zum Glück ohne Symptome, ist ja mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste, ohne es despektierlich zu meinen, allerdings ist ja mittlerweile, ich schau mal kurz nebenbei, wie alt er ist. Aito, ist 74 Jahre alt, zum Glück, ohne irgendwelche Befunde, sprich ohne Symptome, hoffentlich bleibt das auch dabei. Fußball möchte ich nur ein paar Wörter zu verlieren, da war ja nicht viel, wir können noch kurz auf den Boxing Day eingehen. Leicester United trennt sich 2-2, wieder eine Vorlage und Tor von Bruno Fernandes. War die auch wieder mit dem Tor, beide kamen nicht hoch genug loben. Aston Villa bleibt an der Tabellenspitze, hört sich komisch an, ist allerdings der Fall durch einen 3-0-Sieg über Crystal Palace. Fulham, Southampton trennen sich 0-0, Chelsea mit der nächsten bitteren Niederlage. Sie haben nämlich gegen Arsenal mit 3-1 verloren. Arsenal 5 seit Anfang November, ich glaube 8. November ohne Sieg gewesen. Jetzt gewinnen sie mal Lacazette per Elfer, Xhaka per Freistoß und Saka, einer der jüngsten Spieler im Chor, der wohl einen Vertrag verlängern wird, mit einem schönen Tor aus der Entfernung, beziehungsweise mit einem schönen Lupfer zum 3-0. Dann kommt Chelsea kurz vorher nochmal dran. City gewinnt 2-0 gegen Newcastle United. Sheffield verliert weiterhin gegen Everton durch ein Tor in der 81. Minute. Sigurdsson. Leeds United besiegt Burnley 1-0. West Ham, Brighton of Albion 63-20 bei Liverpool mit, ich glaube, 81% Ballbesitz, holt auch nur einen Punkt bei West Brom Albion. Das nächste Team, Top-Team, Tottenham Hotspurs patzen auch gegen die Wolverhampton Wanderers. Wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft, Liverpool führt mit 32 Punkten die Tabelle an. Everton 3 Punkte dahinter, Leicester 4 Punkte dahinter, United 5. Mit einem Nachholspiel werden sie dann, wenn sie es gewinnen, nur 2 Punkte dahinter. Gleiches gilt für City, die mit einem Nachholspiel nur 3 Punkte hinter Liverpool werden. Tottenham 5, 6 Punkte hinter Liverpool. Aston Villa, Chelsea und Southampton 7 Punkte hinter Liverpool. Arsenal ist weiterhin unten drin. Sie müssten da jetzt schon ordentlich was loslegen. Mittlerweile 9 Punkte hinter einem europäischen Platz. Da muss schon einiges gut laufen in nächster Zeit, damit das wieder gut läuft. Heute haben wir dann Crystal Palace gegen Leicester City, Chelsea gegen Aston Villa, sehr interessantes Spiel, und Everton gegen City. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.